In unserer Kultur ist auch der 1. November ein sehr großes Feier. Ne? Ich bin total entsetzt natürlich, wenn ich die ganze Sache sehe, ne? Weil man trägt Tausende von Euros hin zu den Leuten, die schon lange weg sind, verstehen Sie mich? Ja? Und mein Beschluss ist immer wieder, du sollst den Menschen lieb haben, solange er noch da ist. Ne? Aber in unserer Kultur liebt man die Menschen erst dann, wenn sie mal dort begraben sind, verstehen Sie mich? Da ist Marmor, da sind Blumen, da sind Kerzen, alles ist da. Wo man aber gelebt hat, da hat man was gestritten, geschimpfen, auseinandergelebt und so weiter. Aber sobald man dort auf dem Friedhof landet, dann hat man ihn sehr gern. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber also ich beschreibe einfach den Zustand bei uns. Oder? Und in dieser Zeit irgendwie denke ich immer wieder an die Geschichte aus Johannes 11. Oder? Es ist nämlich interessant, die Anschriften zu beobachten. Eine habe ich bei uns letztlich beobachtet. Der letzte Heim. Oder? Der letzte Heim. Also, wenn das der letzte Heim ist, ne, dann ist es wirklich hoffnungslos. Oder? Aber wenn die Botschaft so ist, wie es hier in Johannes 11 steht, und das kennt ihr ja mehr oder weniger, oder? Dann gibt es etwas Hoffnung, dann gibt es etwas Licht. Und das, glaube ich, brauchen unsere Menschen. Sie brauchen eine Botschaft, die nicht dort auf dem Friedhof endet, oder? Nein, sie endet nicht dort. Für uns als Leute, die an Jesus glauben, endet sie irgendwo anders. Ja? Gott sei Dank, das ist super. Und ihr kennt doch die Geschichte, es ist in Johannes im 11. Kapitel, wollen wir ein paar Verse lesen da am Anfang. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihn sagen, Herr, siehe, der, den du liebst hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Maria lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Wirklich eine interessante Geschichte, oder? Eine kleine Familie war da. Lazarus, Maria und Martha. Wir haben schon alle von ihnen gehört. Sie lebten wo? In Bethanien. Das war so ein Tagausflug von Jerusalem, oder? Und wahrscheinlich in jüdischer Kultur war der Mann derjenige, der Besitzer war, oder? Also ich weiß nicht alles über die jüdische Sitten und so weiter, aber ich kann mir so vorstellen, Lazarus war der Besitzer, er war der Mann in der Familie, die 2 Schwestern, die waren sicher sehr an Lazarus gebunden. Sie wissen doch, was ein Mann im Haus bedeutet, oder? Also ich weiß, was eine Frau im Haus bedeutet, das weiß ich aber. Aber für die Frauen ist es doch fantastisch, wenn man einen Mann hat. Ne? Hier und da kommen wir doch gut, oder? Manchmal können wir noch etwas in diesem Leben errichten, ja? Die Männer. Ja. Nicht immer, wir sind mal, ja, auch überflüssig. Aber hier und da machen wir etwas Gutes mal im Leben, oder? Ja. Also jedenfalls, diese kleine Familie, sie lebten in Bethanien, sie hatten es gut. Sie haben immer wieder Besuch von Jesus gehabt. Wahrscheinlich hatten sie so ein kleines Zimmerchen, ich weiß nicht wie. Also Gott sei Dank, wir haben jetzt auch ein Gästezimmer. Wenn Sie nach Slowenien kommen, melden Sie sich. Ja? Okay. Aber nicht alle auf einmal. Ja. Und dann, wenn Jesus kam, er hatte dort vielleicht ein Zimmer und er besuchte sie. Und er steht hier, er liebte diese Familie, er war gern dort. Fantastisch. Ist er gern bei dir zu Hause? Ist Jesus gern bei deiner Familie? Ist Jesus gern mit dir zusammen? Das ist eine gute Frage für uns, oder? Kommt er gern in unsere Gesellschaft? Fühlt er sich wohl bei uns zu Hause? Wenn das so ist, Gott sei Dank, also... Hier war das die Tatsache. Und was ist geschehen? Ein Problem. Ein Problem ist entstanden. Was für ein Problem? Lazarus ist krank geworden. Das ist immer wieder so in unserem Leben. Ne? Es kommen Schwierigkeiten. Das Leben kommt mit seinen guten und seinen schwierigen Zeiten und so weiter. Es kommen Freuden, aber es kommen auch Tragödien und Tsunami und so weiter und Krankheiten. Und das kommt auch in unser Leben. Obwohl wir Jesus gehören, obwohl wir Christen sind, sind wir keine Ausnahmen. Es kommen auch unangenehme Nachrichten und unangenehme Sachen in unser Leben mal hinein. Und diese Geschichte, irgendwie möchte ich für heute Morgen mit euch ein bisschen zusammen besprechen. Wie haben diese Leute, oder besonders diese Geschwister, in dieser Situation gehandelt? Was machen wir, wenn Probleme kommen? Was machen wir, wenn Schwierigkeiten auftreten? Wie behandeln wir das? Was machen wir damit? Das ist doch eine aktuelle Sache, oder? Was machst du, wenn in deinem Leben dann so unangenehme Sachen kommen? Da bekommst du eine Nachricht vom Arzt, da bekommst du einen Telefonanruf, da gibt es Probleme in der Familie, da gibt es Probleme mit Finanzen, da gibt es Probleme mit der Arbeit und so weiter. Wir kennen das alle, oder? Und was machen wir dann? Was haben die Schwestern gemacht als Erste? Frau. Sie haben Jesus berichtet. Sie haben ihm eine Nachricht geschickt, oder? Sie haben Jesus gesagt. Was haben sie ihm gesagt? Herr, schau mal, der, den du lieb hast, er ist krank. Wow. Also keine Erklärungen, keine Forderungen, verstehst du mich? Keine Erwartungen und so weiter. Sie haben einfach Jesus gesagt, Herr, der, den du lieb hast, er ist krank. Was für ein Vorrecht, ne, für dich und für mich. Seit dieser Vorhang gerissen ist von oben nach unten, aus Hebräerbrief, ja, haben wir einen freien Zugang. Wir können mit unseren Problemen immer zu Jesus kommen. Du hast doch Kinder oder Enkelkinder, haben wir alle, aber nicht alle. Oder, aber diese Erfahrung ist doch, ja, wenn ein Problem auf einmal kommt und die Kinder sind da, was macht ein Kind gewöhnlich? Er läuft zu Vati oder zu Mutti oder zu Grün. Hey, Vati, hey, Mutti, und was? Er erzählt dir schnell alles, was geschehen ist. Obwohl vielleicht du schon weißt oder schon gesehen hast, was passiert ist, ist es doch fantastisch, was? Wenn das Kind zu dir kommt und dir das alles erzählt, ne? Fühlst dich was? Ah, fantastisch, er ist zu mir gekommen, er vertraut mir. Obwohl Gott weiß, was geschehen ist, obwohl Gott sieht deine Situation, er versteht dich ganz gut. Er sieht auch jetzt, wo du bist. Er sieht auch jetzt deine Krankheit, deine Not. Er sieht auch jetzt deine Probleme. Er sieht auch jetzt und versteht, dass du Prüfung hast, dass du Probleme hast, dass du arbeitslos bist, dass die Nachricht vom Arzt vielleicht nicht so angenehm ist. Er sieht die Situation. Aber du und ich haben das Recht, wir können zu Jesus gehen und sagen, hey Jesus, schau mal, das ist mein Problem. Das ist doch fantastisch, oder? Wir haben einen Gott, der es gern hat, wenn wir zu ihm kommen. Ein lebendigen Gott, der versteht, der dich sieht, der alles kennt, aber der auch froh ist, wenn wir zu ihm kommen und ihm das sagen und ihm erzählen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben, oder? Fantastisch. Also die haben Jesus erzählt, als Zweite, die haben das mit Jesus bekräftigt. Verstehst du mich? Was haben sie gesagt? Herr, den du lieb hast, der ist krank. Den du lieb hast. Was für eine Argumentation, oder? Sie haben nicht gesagt, hey, Herr, den wir lieb haben, der ist krank. Die haben auch nicht gesagt, Herr, der dich lieb hat, der ist krank. Wissen Sie, wie der Schreiber von diesem Evangelium sich genannt hat? Wie hat er sich selbst genannt? Wer hat das geschrieben? Johannes. Wenn Sie sein Evangelium lesen, wissen Sie, wie er sich vorstellt? Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Hatte er Jesus nicht lieb? Natürlich. Aber für ihn war das nicht so wichtig. Für ihn war wichtig was? Dass Jesus ihn lieb hat. Verstehst du mich? Das ist ihr Argument. Sie haben gesagt, Herr, den du lieb hast, der ist krank. Also wir wissen, du hast ihn lieb. Wir wissen, du bist für ihn gestorben. Wir wissen, du bist auf diese Welt gekommen und hast dein Leben geopfert auf dem Kreuz für diesen Menschen. Du liebst ihn so, du bist zu uns gekommen, als Gott bist du Mensch geworden und du hast alles gegeben, um diesen Menschen zu retten. Du hast alles gegeben. Du liebst ihn. Oder? Also, dann können wir dir doch vertrauen. Wenn du ihn lieb hast, dann wissen wir, du siehst es, du weißt es. Wir können dir doch dir vertrauen, wenn du ihn liebst. Wissen Sie, was Charles Spurgeon sagt? Wenn wir Gott an seinem Wort halten, dann freut er sich am meisten. Hast du das gut gehört? Wenn wir Gott an seinen Versprechen halten können, dann freut sich Gott. Weil dann weiß er, wir vertrauen dem, was er versprochen hat. Und hier drin hast du wie viel? Über 30.000 Versprechungen. Also was Gott dir und mir versprochen hat. Den du lieb hast, Herr, der ist erkrankt. Und immer wieder können wir zu Gott kommen und sagen, Herr, du hast gesagt, ne? Du hast mich lieb. Oder Herr, du hast diesen Menschen lieb und du weißt, was er braucht. Also, sie haben Jesus gesagt, sie haben mit Jesus bekräftigt. Und dann, was haben sie? Dann haben sie das Jesus überlassen. Ah, das ist schwer. Wir haben gesungen, Herr, Und, sorry, ich möchte doch niemanden beleidigen, aber wir beten dann immer wieder, Herr. Es ist so schön, dieses Wort auszusprechen, aber ich frage mich, begreifen wir das, was eigentlich das wirklich bedeutet, Herr? Charles Spurgeon wieder hat gesagt, das Wort Herr ist nicht gemeint, um Lücken im Gebet zu füllen. Verstehst du mich? Wenn man nichts zu sagen hat, dann sagt man Herr. In unserer slawischen Sprache ist das so fantastisch. In fast allen Sprachen heißt es Gospodine, Gospod. Ja? Und wenn du mal überhaupt nicht die Sprache verstehst und du hörst dein Gebet, dann immer wieder hörst du Gospod, Gospod, Gospod. Okay. Also ich habe nichts dagegen, wenn das wirklich vom Herzen kommt. Aber wenn das nur ein Wort ist, dann habe ich viel dagegen. Also es ist nicht etwas, ein Wort, um die Lücken zu füllen, sondern Herr, das bedeutet was? Wenn er Herr ist? Dann weiß er, brau. Dann können wir ihm die Sache doch überlassen. Er ist Herr. Wir dürfen ihn Herr sein lassen, oder? Wir dürfen es zulassen, dass er macht, was er will. Hier haben wir zwei sehr interessante Aussagen. Wo Jesus gehört hat, dass was? Er krank war, was ist geschehen? Da blieb er noch zwei Tage da. Zuerst hat er aber dann gesagt, diese Krankheit ist nicht was zum Tode, sondern damit der Sohn Gottes verherrlicht wird. Und dann kommt es, und dann ist er noch zwei Tage geblieben. Ach Gott. Ich verstehe dich einfach nicht. Ne? Oder? Herr Jesus, was machst du denn da? Was ist jetzt los, ne? In meinem Leben? Du kennst doch alles, du weißt alles, wo ich bin, du kennst meine Situation und jetzt wartest du schon was? Zwei Jahre oder zwei Monate oder zwei Tage oder es dauert so lange. Herr, warum machst du schon etwas nicht? Oder? Bist du schon mal auf der Nase gewesen und gesagt, Herr, wann machst du doch etwas? Oder? Ich warte auf dich, oder? Du bist Herr. Ich erwarte, dass du etwas machst. Er wartete noch zwei Tage. Und wieder noch eine Frage für euch. Was erwarteten doch diese zwei Schwestern? Dass er was? Bro, wir haben doch gehofft, ja, Jesus kommt sofort. Ne? Sobald wir die Nacht schicken, Herr, den du liebst, ist krank, dann steht er auf und kommt hierher. Und was macht er? Was haben Sie erwartet? Sagen Sie mir konkret, was meinen Sie, haben Sie Schwestern erwartet? Dass er ihn heilt, brau. Ja. Jesus, du, wenn du da wärst, was haben Sie dann gesagt? Jesus, wenn du da wärst, wäre unser Bruder sicher nicht gestorben. Das haben Sie geglaubt, oder? Das haben Sie auch erwartet. Jesus kommt und heilt Lazarus. Und Jesus hat doch gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Und jetzt, er hat zwei Tage gewartet und er ist gestorben. Irgendwie wirklich, diese Bibel, die ist nicht zu verstehen, oder? Ja, und dieser Herr, der ist nicht zu verstehen. Was macht er denn da? Wie kann man das erklären? Wie soll ich als Prediger jetzt das lösen? Oder? Ja, natürlich, wir haben auch Erwartungen. Und die haben auch erwartet. Aber jetzt kommt die Überraschung. Was ist doch größer? Was ist doch mehr zur Ehre Gottes? Was war mehr größere Ehre für Jesus? Wäre er gekommen und hätte Lazarus geheilt, das hätte er tun können, oder nicht? Sicher, er hat Hunderte geheilt. Aber er hat gewartet, Lazarus ist gestorben. Und was ist dann geschehen? Jesus ist gekommen, hat gesagt, was? Den Stein weg, oder? Und dann hat er gerufen, Lazarus, komm raus! Und was ist geschehen? Ist rausgekommen. Wir hätten die beste Sache nicht da. Oder hätte ihn geheilt, dann hätten wir die Auferstehung von Lazarus nicht da. Dann hätten wir Johannes 11 nicht da. Dann hätten wir den Beweis nicht da, dass wir einen Jesus haben, der Gott ist, der Gott am Werk ist. Wir hätten nicht diese Unterstützung für unseren Glauben, dass wenn Jesus Lazarus aus dem Grab rufen kann, dann kann er dich und mich auch rufen. Dann hätten wir diese Grundlage nicht, dass Jesus ein Gott ist, der sagt, ich bin das Leben und die Auferstehung. Wer an mich glaubt, wird nicht was sterben, auch wenn er fleischlich stirbt. Ah, Halleluja, Amen. Was ist doch besser? Heilung oder Auferstehung? Was hättest du lieber? Ah. Deswegen war diese Krankheit was zur Verherrlichung der Sonne Gottes. Das ist doch fantastisch, oder? Da ruft Jesus jemanden von den Toten, der schon 4 Tage im Grab war. Und noch das dritte Zitat von Charles Spurgeon, das haben Sie von mir vielleicht schon gehört, weil das gefällt mir total gut. Als Charles Spurgeon über diesen Abschnitt gepredigt hat, dann hat er gesagt, Gott sei Dank hat Jesus gerufen, Lazarus, komm raus. Er sagte dann, wenn er nicht gerufen hat, hätte, Lazarus, komm raus, dann wären sie alle gekommen. Er hat gesagt, Lazarus, komm raus. Für diesen Tag hat er nur Lazarus gerufen. Hätte er gesagt, komm raus, dann wären sie alle gekommen. Es kommt der Tag, wo sie alle rauskommen. Es kommt der Tag, wo unser Herr Jesus kommt und ruft dich und mich. Wenn wir noch da sind, dann verwandeln wir uns. Wenn wir aber im Grab sind, dann stehen wir auf und gehen mit ihm. Amen. Das ist die Botschaft von Johannes 11. Das ist die Verherrlichung von Jesus. Das ist der Beweis, dass unser Jesus Gott ist. Der Herrscher ist über Leben und Tod. Und alle unsere Feinde hat er schon besiegt. Sie sind noch immer da, aber sie sind schon besiegt. Und das ist die Botschaft für das 1. November oder für die Allerheiligen. Für mich, verstehen Sie mich? Das möchte ich doch unseren Leuten irgendwie beibringen. Diese Leute bleiben nicht da liegen. Es ist nicht das letzte Heim. Es gibt einen Herr, der die Toten auferweckt. Es gibt einen Herr, der Hoffnung schenkt und Leben hat und wirklich eine Grundlage gibt für unsere Heilung und unsere Auferstehung. Es ist dann in unserem Leben wieder so, dass Jesus manchmal etwas nehmen muss, um uns was? Etwas Besseres zu schenken. Das sind immer wieder dann die Überraschungen, die Gott für uns hat. Manchmal meinst du oder weinen wir, Jesus, warum hast du das getan? Oder warum tust du das? Oder warum tust du nicht? Aber Gott hat etwas Besseres für dich und für mich im Plan. Das ist doch fantastisch, oder? Jetzt kommt aber noch der schwierige Teil, der Abschluss. Wir haben gesagt, die haben Jesus gesagt, die haben mit Jesus bekräftigt, die haben Jesus überlassen. Und der letzte Teil, die haben auf Jesus gewartet. Heidi, das hast du vor dem Gottesdienst mir gesagt, ne? Da sind wir noch so schwach, also jedenfalls für mich. Warum wartet Jesus immer wieder? Warum wartet Gott? Ich habe 3 kurze Antworten für uns zum Schluss. Warum ist es so, dass Gott in vielen Situationen in unserem Leben noch ein paar Tage abwartet? Also der erste Punkt ist sicher, warum? Es ist für unsere Erziehung, damit wir Geduld lernen und Vertrauen lernen. Unsere Erziehung. Wie sollten wir sonst lernen, Jesus zu vertrauen? Ist es nicht so, dass wenn unser Kind immer wieder alles bekommt, sofort, was er wünscht, was geschieht, wenn er 20 Jahre alt ist? Das wissen Sie gut. Das sehen wir in unserer Gesellschaft. Oder? Das sehen wir auf jeden Schritt. Was mit solchen Leuten geschieht, die keine Erziehung gehabt haben. Und Hebräerbrief wieder, und der Schreiber von Hebräerbrief sagt, wenn du erzogen wirst, wenn wir erzogen werden, dann beweist das, was? Dass wir wirklich seine Kinder sind. Dann beweist das, dass du wirklich Jesus gehörst. Wenn du nämlich sein Kind bist, dann ist er interessiert an dem, dass du erzogen wirst, und dich. Und deswegen wartet mal, er mal immer wieder, oder? Er gibt uns Chance zu Geduld, zum Wachsen, zur Erziehung. Ich weiß nicht, wie es mit dir geht, aber ein bisschen auf Spaß umzulenken. Wenn ich ins Lidl, habt ihr Lidl schon in der Schweiz? Okay. Ich gehe mal so, Lidl ist nicht so weit von uns. Ich gehe mal ins Lidl, ne? Gewöhnlich geht meine Frau. Wenn ich ins Lidl gehe, weißt du, was immer wieder passiert? Ich komme an die Kasse, ne? Und da ist gewöhnlich nur eine Frau oder zwei Frauen vor mir. Ne? Ah, gut, schön. Ne? Nur zwei Frauen sind da. Ich komme schnell durch. Und was geschieht dann? Ah, sie hat kein Kleingeld. Ah, sie hat noch etwas vergessen. Sie läuft zurück und holt noch eine Sache. Ne? Und dann, sie spricht mit der Kassiererin und so. Es ist zum Heulen. Ja. Ich weiß nicht, welche Kasse du erwischst. Ich erwische immer die Kasse, wo, was, wo ich geduldet werde. Auch zum Beispiel, wenn wir mit Auto fahren und wir kommen, es gibt so 6 Stationen, wo du bezahlen kannst. Verstehst du? Und dann kommst, dann schaust du mal schon von vorne. Ah, schau mal, 2 Autos, 3 Autos. Ah, hier, nur ein Auto. Da bist du rein. Was geschieht? Da ist ein Bulgare da, er hat kein Euro, er hat kein Wechselgeld, er hat keine Visakarte. Dann steht er da, er kommt raus, er spricht mit dem Mann. Und anstatt eine Minute ist es 10 Minuten. Ist das in deinem Leben auch so? Also ich weiß nicht wie. Immer wieder muss ich Geduld werden. Meine Frau versteht das sehr gut. Also, das wäre eine Antwort für mich. Warum lässt oder warum wartet Gott? Matthäus 6,33 ist noch eine Antwort für mich. Wissen Sie, was in Matthäus 6,33 steht? Und brau. Und alles andere wird euch gegeben. Wir dürfen durch das Warten lernen, zu unterscheiden, was das Wichtigste ist für unser Leben. Damit wir verstehen, dass die wichtigsten Sachen die Sachen, die Ewigkeit betreffen sind, oder? Also die wichtigsten Sachen in unserem Leben lernen wir in diesen Zeiten des Wartens. Und dann kommt noch Römer 8,28. Was sagt aber das? Amen. Bravo. Halleluja. Das nenne ich den Schirm des Wortes Gottes. Haben Sie das schon gehört? Den Schirm. Ja. Er überschirmt alles andere. Oder? Wenn du dieses Versprechen hast, kannst du immer wieder diesen Schirm aufmachen. Denen, die Gott lieben, dient ja alles zum Besten. Wenn das stimmt, wenn ich das vertrauen kann, dann können auch die schlechtesten Sachen kann Gott nehmen und was? Ins Gute verwandeln. Ach, wenn ich das habe, dann habe ich einen sicheren Schirm. Dann werde ich nicht nass, oder? Auch heute brauchen wir einen Schirm. Aber dieses Schirm von Gottes Versprechen haben wir hier. Fantastisch. Sind wir bereit, auf Jesus zu warten in unserem Leben? Das ist die Frage, oder? Warten wir, vertrauen wir Jesus, dass er machen soll, dass er Herr sein soll und dass wir verstehen, dass er größere Ziele in unserem Leben vorhat, als nur das Gute in diesem Leben. Der Herr mit euch, der Herr segne euch und betet für uns, für diese Konferenz. Amen.